Ja, die heutige Lesung steht im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse, im Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat, genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Worte des lebendigen Gottes.
Ein Hallo von mir. Wir dürfen uns heute wieder in den Kolosserbrief stürzen. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich im Hotel arbeite. Und ich habe das schon mal erwähnt, habe es auch schon mal als Beispiel benutzt. Aber ja, kommt wieder gut. Und ich und das gesamte Personal im Hotel betragen Uniformen, was natürlich mit dem Predigttitel sehr gut passt. Und das Küchenteam trägt weiß, die Büro- und Personalabteilung tragen Anzüge und wir von der Rezeption unten, wir tragen ja diese schwarzen Uniformen und sehen auch ganz schick damit aus. Und dann kann jeder sehen, okay, das ist Julian, er arbeitet eindeutig bei uns im Hotel, Teil vom Team und so weiter. Manchmal geht man dann aber auch in die Stadt, um ein bisschen zu bummeln oder ähnliches. Und dann trifft man auch mal einen Kollegen, aber ohne Uniform, es ist wirklich, man glaubt es gar nicht, wie schlecht man die Leute erkennt als Kollegen. Also das Tragen von Uniformen hilft uns schon dabei, zu erkennen, wohin wir gehören oder woher wir kommen. Wo will ich damit hin? Ich denke, wir alle verstehen, dass es was es bedeutet, passend gekleidet zu sein. Ja? Also ob man joggen geht, Ski fährt oder zu Hause ist oder auf Arbeit geht, es wird sich wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden, wie man sich dazu anzieht. Allerdings gibt es eine Uniform für Christen, die nicht fehlen darf. Und wenn du dich fragst, okay, wie sieht das eigentlich aus, dann ist Kolosser 3, Verse 12 bis 17 für dich. Und wir wollen uns das gemeinsam anschauen, aber vorher will ich nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, wir danken dir für diesen Text der Bibel, dein Wort. Wir bitten, dass du uns die Augen und die Ohren öffnest und unser Herz ganz weich machst für dein Wort, dass wir es empfangen können, dass wir daraus Stärke und Hoffnung schöpfen können und ja, Korrektur und dein Wort für uns so annehmen, wie es uns auch zeigt, wie sich unser Leben vielleicht noch formen und schärfen soll. Wir bitten das alles in deinem Namen. Amen. Okay, wir starten durch mit dem ersten Punkt. Und ich will die Verse einfach auch nochmal mit vorlesen, aber habt ruhig gerne die Bibel vor euch, dass ihr mitlesen könnt und auch schaut, dass ich hier auch keine Märchen erzähle. Also der erste Punkt, Verse 12 bis 14. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat. Genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Als wir das letzte Mal im Kolosserbrief zusammen waren, Da ging es auch um eine Art von Uniform, allerdings eine, die nicht zum Leben eines Gläubigen in Jesus Christus passt. Zieht aus, hat Paulus da gesagt. Und erwähnt besonders sexuelle Sünden und Sünden des Mundes sowie Lästern oder Lügen. Und Paulus verwendet weiterhin dieselbe Redewendung der Kleidung und sagt jetzt, zieht an. Ja. Wie beginnt Paulus also hier in Vers 12 unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen? Er tut's, indem er sich darauf konzentriert, wer wir als Christen sind. Und er beschreibt die Christen in Kolosse in Vers 12 als die Auserwählten Gottes und die Heiligen und Geliebten. Und Paulus sagt, dass allen Gläubigen überall, auch hier in Leipzig, Gott hat dich erwählt, du bist heilig und du bist geliebt von ihm. Jetzt lebe dein Leben dementsprechend. Und wie das ausschauen soll, zeigt uns Paulus. Die erste Beschreibung, wer wir sind, die Auserwählten Gottes, betont, alle Gläubigen sind Mitglieder von Gottes Familie. In Christus gelten wir alle als heilig und geliebt. Denn heilig und geliebt zu sein bedeutet, dass wir durch Gottes unverdiente Liebe dazu erwählt sind, seine Botschafter zu sein. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid auserwählt, die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Im Gegensatz zu seinen beiden vorherigen Listen der Dinge, die das Leben eines Gläubigen nicht kennzeichnen sollten, identifiziert Paulus nun 5 Dinge, die unser Leben als Nachfolger Jesu Christi kennzeichnen sollten. Also, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und das wollen wir jetzt nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Zuerst Erbarmen. Erbarmen beschreibt ein herzliches Mitgefühl gegenüber anderen. Deshalb heißt es hier auch herzliches Erbarmen. Ja? Und es spiegelt die Sorge Jesu für Menschen wider. Das sehen wir auch zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 36. Da heißt es, als Jesus die Volksmenge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe ohne Hirten. Und da können wir in den Spiegel schauen. Ist unser Leben gekennzeichnet von solchem Erbarmen, solchem Mitgefühl, wie Jesus es hatte und wie es mit uns hat? Freundlichkeit ist das Nächste. Und es ist etwas, das rücksichtsvoll und aufmerksam ist. Ja, das durch Güte gezeigt wird, oft gegenüber Menschen, die es nicht verdient haben. Und es ist genau die Art und Weise, auf die Gott uns gerettet hat. Ja. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, rettete er uns. Wenn wir gerettet sind, dann ist das auf diese Weise geschehen. Gott war freundlich zu uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Ist das Motivation? Ist das Motivation, danach zu streben, uns um andere auf dieselbe freundliche Weise zu kümmern und ihnen auf diese Weise zu begegnen? Vielleicht schauen wir uns manchmal um, vielleicht sogar in der Gemeinde, und sehen jemanden, von dem wir denken, na gut, eigentlich, so wie er sich manchmal verhält, hat er eigentlich meine Freundlichkeit gar nicht verdient. Aber vermutlich ist das genau die Person, die Gott dir schickt, um freundlich zu ihr zu sein. Hab Mitgefühl mit dieser Person. Denn Gott hat dich genauso behandelt. Wir sind auch aufgerufen, zu Demut, uns mit Demut zu kleiden. Und das bedeutet eine ehrliche Selbsteinschätzung. Römer 12, Vers 3. Paulus schreibt, ich sage jedem unter euch, er solle nicht höher von sich denken, als er denken soll. Ja, das ist Demut. Das ist eine selbstlose Perspektive über sich selbst, die andere als wichtiger ansieht. auch noch Philipper 2, Vers 3. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist Demut in der Praxis. Das können wir alle mehr tun. Das ist, denke ich, eine große Schwäche vom Menschen allgemein. Weiter mit Sanftmut. Wir sind fast am Ende. Das ist Nummer 4 der 5-Punkte-Liste. Sanftmut wird auch manchmal als Sanftheit übersetzt, was uns vielleicht ein bisschen geläufiger ist. Sanft sein bedeutet nicht Schwäche, sondern beschreibt eine friedvolle Haltung. Ja? Hat Jesus nicht gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig? Da haben wir auch die Sanftmut und den Demut, ne? Wie viel Sanftmut und Demut haben wir von Jesus gelernt? Ich habe, denke ich, noch nicht genug gelernt. Und die Geduld ist eine gemessene Reaktion auf andere, besonders im Angesicht von Konflikt und Widerstand oder großen Schwierigkeiten, großem Kummer. Wie können wir in schwierigen Zeiten unser Vertrauen in den Herrn Jesus zeigen? Ich würde sagen, durch Geduld. Ich erinnere mich, schon vor einigen Jahren war das, da war ich in einem Hauskreis von der LEC und es kam eine Person dort auch mit einem Gebetspunkt, beim gemeinsamen Gebet, und sage, also die ganze Zeit fällt es mir einfach so schwer, ich bin so ungeduldig. Geduld zu haben ist einfach so schwer, können wir bitte für mehr Geduld beten? Und das haben wir dann auch gemacht. Und in der darauffolgenden Woche kam die Person zurück. Und so habe ich es dir letzte Woche, hatten wir für Geduld gebetet. Naja, ich hatte nichts als Gelegenheiten, meine Geduld zu üben. Also, es ist, denke ich, ein klarer Fall von Obacht, für wofür du betest. Gott hört zu, es ist, Gebet funktioniert. Aber das ist eben auch diese Geduld haben. Ja. Der Herr sagt uns das, aber nicht einfach nur so, denn er ist auch selber so. Ja. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr ist geduldig mit euch. Und durch ihn und mit seiner Hilfe können wir geduldig sein. Und Gott wird das segnen. Ja. Diese Zeit der Geduld und des Wartens. Egal. Was für eine Zeit für euch das persönlich gerade ist. Vielleicht müsst ihr gerade geduldig und sein und warten. Ja. Und nur auch also zum Schluss der Liste, um das nochmal ganz kurz zu unterstreichen. Das Tun von diesen Dingen macht uns nicht besser. Gibt uns nicht irgendwie eine größere Villa im Himmel oder sowas. Ja. Das sind Orientierungspunkte für uns. Okay, wie können wir noch enger mit Jesus dieses Leben leben und durch dieses Leben laufen? Ja. Also wir haben mit diesen 5 Kennzeichen, die wir im Leben eines Christen erwarten dürfen. Ja. Das können wir erwarten zu sehen, dass das der Heilige Geist im Leben eines Christen tut. Ja. Und es ist interessant, aber man hört das doch sehr oft, dass Leute sagen, ich wünsche, die Bibel wäre ein bisschen praktischer. Ich wünsche, die Bibel würde mir einfach sagen, was ich tun soll. Ich glaube, wenn euch das mal jemand fragt, dann könnte sie auf diese Verse verweisen, weil praktischer könnte sich Paulus nicht ausdrücken hier. Ja. Also, zieh Erbarmen an, zieh Freundlichkeit an, zieh Demut an, zieh Sanftmut und Geduld an und das alles nicht aus eigener Kraft. Ja, man kann das nicht genug sagen, weil ja, es ist durch die Kraft, die in uns wirkt, durch Gottes Heiligen Geist. Okay. So, wir haben es durch einen Vers geschafft. Weiter geht es dann in Paulus' Aufforderungen. Die werden jetzt durch einige Aktionen erklärt. Ja, diese 5 Sachen, die er gerade gelistet hat, da gibt es 2 parallele Aktionen in Vers 13. Und zwar ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ja, und durch diese 2 Aktionen können wir diese 5 Aufforderungen, die wir uns schon angeschaut haben, in die Praxis umsetzen. Ja. Indem wir einander ertragen, können wir Freundlichkeit zeigen und Geduld mit anderen üben. Und einander vergeben bedeutet, bereit zu sein, dasselbe Erbarmen und denselben Sanftmut anderen zu zeigen, wie es auch Jesus uns gezeigt hat. Und in beiden Fällen, andere ertragen und anderen vergeben, gilt es, sich selbst zu vergessen und demütig zu sein. Alles dabei. Allerdings sind diese fünf Dinge noch nicht der Höhepunkt im Leben eines Christen. Der Höhepunkt wird uns jetzt in Vers 14 auf dem Silbertablett präsentiert. Der fängt an, über dies alles, über Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, über das Ertragen des Anderen, über das Vergeben des Anderen, über dies alles gibt es eine weitere Aufforderung. Und es ist, die Liebe anzuziehen. Andere zu lieben, wird in der Bibel immer als die höchste Qualität hervorgehoben, zu der Christen berufen sind. Liebe ist ein Beweis dafür, dass wir gerettet sind. Und es ist ein Zeugnis des Evangeliums. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir noch einmal das Ende von Vers 14 betrachten, dann sehen wir das. Liebe, Gottes Liebe zu uns, unsere Liebe zueinander als Gemeinde, ist das Band der Vollkommenheit. Ja. Hält uns zusammen. Und diese Liste von Aufforderungen beschreibt also eine Uniform des liebevollen Dienens. Ja. Jesus nachzufolgen erfordert, dass wir die Haltung anziehen, die Jesus hat. Die Haltung eines Dieners. Ja. Könnt ihr euch erinnern, wie Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, Demut anzog, als er sich ein Handtuch nahm, um den Jüngern die Füße zu waschen? Wie Jesus das Menschsein anzog in willigem Gehorsam unter dem Vater. Und wir nennen uns Christen. Wir tragen seinen Namen, aber tragen wir auch seine Haltung? Sind wir als Christen, wie Christen gekleidet? Und in der Regel ist die Reaktion darauf, diese Haltung des Dienens zu haben, also eigentlich will ich nicht, dass mir jemand sagt, was ich tun soll, wie ich mich zu verhalten habe. Aber auf wen wollen wir sonst hören? Wenn Gott dir sagt, was du tun sollst, dann ist das immer zu deinem Besten. Ja. Oder in Petrus Worten, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens. So, nächster Punkt. Mit Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, und seid dankbar. An einer Betonung habt ihr vielleicht schon gehört, wie sich dieser Vers so in drei Stücke unterteilt. Neben dem Anziehen der Uniform, um zu dienen, habt ihr schon mal daran gedacht, dass das Anziehen unserer christlichen Uniformen auch bedeutet, sie auszuruhen. Zu ruhen. In Vers 15 ermutigt uns Paulus weiter. Lasst den Frieden Gottes in euren Herzen regieren. Wenn wir aber die Titelseiten sehen und die Nachrichten im Fernsehen, dann ist es leichter, dass unsere Herzen mit allem Möglichen erfüllt sind, nur nicht mit Frieden. Angst können wir. Ja. Spannung und Angst kommt sehr natürlich. Was ist also passiert, wenn wir uns nicht ruhig fühlen, sondern ängstlich? Wir haben die Wahrheit Gottes vergessen. Das kann passieren. Wir haben vergessen und müssen uns daran erinnern, dass wir in Christus Frieden mit Gott haben. Wir wollen also auch unsere christlichen Uniformen anziehen, indem wir in Jesus ruhen, in seinem Frieden ruhen. Was bedeutet es also, den Frieden Gottes in deinem Herzen regieren zu lassen? Du musst Gottes Wort kennen und dich an Gottes Verheißungen in seinem Wort erinnern. Denken wir an Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. In Jesus, der nur Stunden vor seinem Tod sagte, Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wenn wir dem Herrn und seinem Wort vertrauen, regiert sein Frieden unsere Herzen. Und jetzt, ich finde es sehr beachtlich, dass Paulus in diesem Vers auch sagt, dass wir in einem Leib zum Frieden Gottes berufen sind. Ich glaube, es ist viel, viel einfacher für uns, uns gemeinsam an den Frieden Gottes zu erinnern. Als Leib Christi, als Gemeinde. Du bist nicht dazu bestimmt, allein zu sein. Und wenn du dich allein oder einsam fühlst, dann sprich mit jemandem. Und wenn wir uns dann gemeinsam daran erinnern, dass wir den Frieden Gottes haben, und wenn dein Herz von seinem Frieden und nicht von deiner Angst regiert wird, betröpfelt Gott dein Herz nicht nur mit seinem Frieden, er überflutet es. Er lässt dein Herz überschäumen, sodass Lob und Dank aus dir herauskommen für den Frieden, den er dir gegeben hat. Deshalb sagt Paulus hier am Ende von Vers 15, und sei dankbar. Ja. Lasst den Frieden Gottes in euren Herzen regieren und seid dankbar. Und das bedeutet es auch, unsere Uniformen anzuziehen. Wir ruhen in unserem Retter, Jesus Christus. Und so ist selbst zu unserer Zeit und in unserer Welt Gottes Friede dein. Als nächstes Vers 16. Heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Genau wie das Anziehen unserer christlichen Uniformen bedeutet, durch die Liebe Christi zu dienen und durch den Frieden Christi zu ruhen, sollen wir auch, wenn wir unsere christlichen Uniformen tragen, durch das Wort Christi loben, wie wir gleich sehen werden. Aber vielleicht bist du schon mal auf diesen Vers gestoßen und vielleicht war deine erste Reaktion ähnlich wie meine erste Reaktion. Textmarker raus. Hashtag Lieblingsvers. Also ich weiß nicht, vielleicht. Aber ja, meine erste Reaktion war, ja, das Wort Christi, toll. Ich will, dass das Wort Christi reichlich in mir wohnt und jeden Tag meine Bibel lesen. Ich vergesse es viel zu oft. Während das großartig ist und du das auf jeden Fall tun solltest, also vielleicht nicht unbedingt das Markieren, aber das tägliche Lesen, es ist gut, aber ich glaube nicht tatsächlich, dass das ist, worum es in diesem Vers geht. Schauen wir uns das an. Worum geht es in Vers 16? Paulus gibt uns das Was und das Wie hier. Ja? Was? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wie sollen wir das tun? Überraschenderweise hier, indem wir Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singen. Dieser Vers handelt tatsächlich von Anbetung durch das Wort. Und so geht es aus diesem Vers hervor, um wirklich anzubeten, muss Gottes Volk gemäß dem Wort Christi anbeten, singen und so weiter. Dieser Ausdruck Wort Christi sollten wir als Evangelium von Jesus Christus verstehen. Mit anderen Worten, die gleiche Botschaft der Rettung, die den Menschen durch Glauben an Jesus Christus ewiges Leben schenkt, diese Botschaft muss im Mittelpunkt unseres musikalischen Lobpreises stehen. Dem Wort über Christus ist ein exklusiver Platz reserviert in der Anbetung und dem Lobpreis von Christen. Kommt jetzt wieder so ein bisschen mein Beruf im Hotel raus, ne? Also reserviert, steht dann auf dem Tisch. Ne? Also das Wort Christi ist sozusagen VIP und unsere Anbetung ist seine geschlossene Veranstaltung. Das Wort über irgendetwas anderes darf nicht herein. steht nicht auf der Einladungsliste. Und ich glaube, wir dürfen sehr optimistisch sein, was das betrifft, wenn es um die LEC geht, um den Deutschen Gottesdienst. Aber wir können uns die Frage trotzdem stellen. Wer weiß, vielleicht geht man irgendwann mal dann doch in eine andere Gemeinde. Wie sieht es mit dem Lobpreis aus im Gottesdienst? Ist die Musik unserer Gottesdienste nur Musik? Ist es eher so zum Wohlfühlen? Oder ist sie tatsächlich formend? Lehrt sie und ermahnt sie, so wie Paulus hier sagt, dass sie es sein sollte? Es soll auch eine Funktion von Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern sein. Und laut Paulus können wir auf verschiedene Weisen zu Gott singen. Aber was wir singen, muss sich treu nach dem Wort Christi richten. Und das bedeutet, dass wir zu einigen Liedern Ja sagen, aber zu anderen Nein. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil es hier um das Evangelium geht. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres als Jesus und die Rettung, die er am Kreuz mit seinem Leben für dich erkauft hat. Und wenn du heute hier bist und dazu Fragen hast, dann sprich jemanden an. Dieses Evangelium muss durch die Lieder, die wir als Gemeinde singen, hervorgehoben werden, denn so wird die lebensverändernde Kraft des Evangeliums unsere Herzen fröhlich machen. Das sehen wir am Ende von Vers 16. Wortwörtlich heißt es da tatsächlich dankbar. Also nicht nur dem Herrn fröhlich in eurem Herzen singen, sondern dem Herrn dankbar in eurem Herzen singen. Das eine schließt natürlich nicht das andere aus. Eine fröhliche Dankbarkeit, umso besser. Das ist nochmal so das Level up. Ja. So, letzter Punkt. Das kriegen wir schon. Vers 17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Als Christen die passende Kleidung und Uniform zu tragen, bedeutet also, durch die Liebe Christi zu dienen, durch den Frieden Christi zu ruhen und durch das Wort Christi zu loben. Sie ist aber auch die richtige Ausrüstung, um im Namen Christi zu laufen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, ja, wo hat er jetzt das her mit dem Laufen? Die Bibel vergleicht unser Leben mit einem Wettlauf oder Marathon, zum Beispiel im Hebräer 12, Verse 1 bis 2. Und da heißt es, lasst uns mit Geduld, wieder Geduld, in dem Wettkampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Jesus ist das Ziel dieses Wettrennens, Wettlaufs, und er ist auch derjenige, durch den wir den Wettlauf erfolgreich beenden werden. Und das ist es, worüber Paulus in Kolosser 3, Vers 17 spricht. Der Satzanfang sagt es schon. Und alles, was ihr tut. Alles. Ja, also wenn man sich jetzt ein griechisches Wörterbuch nimmt und nachschlägt, okay, was heißt alles? Das heißt alles. Also, ja, und dann geht es weiter. Alles, tut alles mit Worten oder mit Werken. Ja. Wenn du so willst, von deinen Worten bis zu deinen Taten, alles, dein ganzes Leben. So. Und dann schließlich kommt der Befehl, tut all dies, deine Worte, deine Werke, im Namen des Herrn Jesus. Okay, Paulus, was erwartest du? Paulus erwartet, dass du die Größe der Herrschaft des Herrn Jesus Christus verstehst und den Einfluss, den seine Herrschaft auf dich und auf dein Leben haben soll. Und das ist etwas zum Nachdenken. Vielleicht auf dem Nachhauseweg oder während der Woche. In meinen Worten und meinen Taten, wie sehr widme ich mein Leben Jesus? Denn so spricht der Herr, was immer ihr tut. Und wenn es dir wie mir geht und du denkst, naja, also etwas hingebungsvoller könnte ich Jesus gegenüber schon sein, dann gibt uns Paulus einige Hinweise, wo wir anfangen können. Unter all den Dingen in diesen Versen, die wir tun können, gibt es eine Sache, womit wir jetzt sofort anfangen können. Und wir lesen das dreimal, mehr oder weniger dreimal, zweieinhalbmal vielleicht, in diesem Abschnitt, in Vers 15, 16 und 17. Also, danke, fröhliches Danke, danke. Deswegen zweieinhalbmal. Ja. Seid dankbar, singt fröhlich dankbar und dankt Gott. Paulus erinnert die Kolosser und uns daran, dass der Weg, dein Leben mehr Jesus zu widmen, mit fröhlicher Dankbarkeit beginnt. Erinnert ihr euch an Vers 12? Erinnert ihr euch, wer ihr seid? Was glaubst du passiert, wenn eine Person erkennt, dass sie von Gott auserwählt ist und dass sie heilig und geliebt von Gott ist? Also wenn du heute Abend nach Hause gehst und darüber betest, über wer du bist, bevor du einschläfst vielleicht, dass du auserwählt bist, heilig und geliebt, schau mal, ob was mit deiner Dankbarkeit an Gott, den Vater, passiert. Und aus deiner Dankbarkeit folgt dann der Rest. Ja, wir wollen dabei natürlich nicht legalistisch und gesetzlich werden, ich habe das schon erwähnt, aber erwarte nicht, dass jetzt sofort alles aus diesen Versen perfekt klappen wird. Das wird es höchstwahrscheinlich nicht. Ich will es nicht ausschließen. Aber nimm du kannst ja eins dieser Dinge zum Beispiel nehmen. Ja, Liebe, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Wähl dir eine Sache und sag, okay, darüber will ich beten und ich werde versuchen, das in die Praxis umzusetzen. Und wenn dir das dann mehr und mehr gelingt und du siehst, wie du in diesen Tugenden wächst, dann können wir alle miterleben, wie Gottes Gnade und sein Heiliger Geist übernatürlich in deinem Leben wirkt und dein Leben verändert. Komm zum Schluss. Und da können wir auch noch einmal ganz kurz bedenken, dass was Paulus hier schreibt in diesen Versen 12 bis 17, Paulus spricht da mit einer gewissen Dringlichkeit. Das tut er. Was er hier schreibt, ist, sollten wir nicht als Vorschlag oder liebgemeinte Empfehlung verstehen, sondern Paulus meint es ernst und sagt, so soll das neue Leben eines gläubigen Christen aussehen. Er fordert uns auf, zieht die Uniform Christi an, habt Sehnsucht und Verlangen, seinen Charakter wiederzuspiegeln in allem, was ihr tut. Bin ich wirklich als Christ gekleidet? Trage ich Christus oder trage ich nur seinen Namen? Kann es sein, dass ich umkehren muss und Gott noch öfter bitten muss, mich zu verändern? Also lasst uns mit seiner Hilfe die ganze Uniform Christi anziehen. Mit der Liebe Christi dienen, im Frieden Christi ruhen, durch das Wort Christi loben und im Namen Christi weiterlaufen, gemeinsam. Durch ihn und zu seiner Ehre. Amen.